Sieh dich besser an mit Worksoul und klinisch relevant. Erhalte mit dem Code KR5 5% Rabatt auf Kasachs und andere Kleidung für deinen Praxis- oder Klinikalltag. Weitere Infos findest du unter www.worksoul.de. Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die in medizinischen Fachberufen arbeiten. Schön, dass du heute zuhörst. In unserem Podcast möchten wir dir medizinisches Fachwissen vermitteln, das du unmittelbar in deinem klinischen Alltag für deine PatientInnen gebrauchen kannst. Zweimal pro Woche, nämlich dienstags und samstags, veröffentlichen wir neue Folgen überall da, wo es Podcasts gibt. Schau dich auch gerne einmal auf unserer Webseite unter klinisch-relevant.de um. Denn hier findest du nicht nur Informationen über uns und unser Projekt, sondern auch viele Audio-, Video- und Live-Fortbildungen, die du buchen kannst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß und viele Erkenntnisse bei unserer heutigen Podcast-Folge.
Heute mit Dr. Pascal Werminghaus, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde zum Thema Pathologie des Hörens.
Lieber Pascal, schön, dass du wieder da bist. Wir haben dich sehr vermisst im Klinisch Relevant Podcast. Du warst ja schon mal unser Gast. Das ist schon ein bisschen was her. Ich stelle dich mal ganz kurz vor, weil ich dich ja schon, wie gesagt, hier als Gast hatte. Du bist niedergelassener Hals-Nasen-Ohrenarzt in Düsseldorf. Und ja, wir wollen heute sprechen über das Hören. Ein wesentlicher Bestandteil deiner Arbeit nehme ich an. Erstmal vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, Pascal. Wenn wir über Hörstörungen sprechen, wie häufig ist das eigentlich? Ist das ein wesentliches Problem in unserer Gesellschaft? Und ja, gibt es da vielleicht auch Unterschiede, was die Altersverteilung betrifft, wenn man sich die unterschiedlichen Ursachen für Hörstörungen anguckt?
Ja, also es ist definitiv erstmal ein großer Bestandteil der Arbeit in der Praxis, ne? Also der Hals-Nasen-Ohrenarzt ist zu großen Teilen wirklich Ohrenarzt, einfach weil die Untersuchung wirklich sehr, sehr speziell im Vergleich ist zu allen anderen. Also ich glaube, der Hausarzt kümmert sich sehr gerne oder auch der Kinderarzt um Beschwerden im Hals, im Rachenbereich, können auch Ultraschall, Schilddrüse teilen wir uns ja ohnehin mit anderen Fachabteilungen, aber die Ohren, das ist wirklich unsere Hoheit und von daher ist das ein relevantes Problem und eine relevante Erkrankung. Und ich sage das immer so gerne, es gibt mehr verschiedene Stufen von Erwachsenwerden und für den Ohrenarzt ist tatsächlich auch eine Stufe des Erwachsenwerdens, dass man erwachsen genug ist für ein Hörgerät. Und in dieser Altersklasse des Erwachsenseins ist es dann eine Hörminderung tatsächlich ja zu 100% ein Problem. Also jeder von uns hat irgendwann mal ein Problem mit dem Hören. Und ich meine, dadurch, dass allein Erkältungen so häufig sind und Nase und Ohr so eng zusammenhängen, hat auch jeder von uns schon mal gemerkt, was das bedeutet, wenn man nicht so gut hört.
Absolut. Ich habe das häufig in meinem klinischen Alltag, dass ich Patienten habe oder Patientinnen habe, die schlecht hören können. Und am schlimmsten ist ja wirklich die Kombination aus einer kognitiven Störung, also Orientierung oder Gedächtnisstörung, mit einer Schwerhörigkeit. Und wir wissen ja sogar auch, dass das korreliert, ne? Also dass Menschen, die unter einer Hörstörung, einer relevanten, leiden, dass die häufiger kognitive Auffälligkeiten zeigen. Also wirklich, wirklich schlimm, was das bedeutet für den Alltag dieser Menschen. Lass uns bitte nochmal am Anfang über Anatomie sprechen. Also wenn man jetzt ein basales Verständnis von Hörstörungen haben möchte, wenn man das verstehen möchte, warum es zu Hörstörungen kommen kann, sag uns bitte nochmal, was man da so an anatomischen Strukturen oder auch an Einteilungen kennen sollte.
Ja, also wir von der Anatomie, das ist essentiell, wenn man über Hörminderung spricht. Wir unterscheiden letztendlich drei Teile am Ohr, das äußere Ohr, das Mittelohr und das Innenohr, wobei äußeres und Mittelohr gemeinsam den Schallleitungsapparat bilden und im Innenohr dann die Schallempfindung und die Reizweiterleitung ans Gehirn stattfindet, sodass wir konsequenterweise auch zwischen einer Schallleitungsschwierigkeit und einer Schallempfindungsschwierigkeit unterscheiden können. Das äußere Ohr besteht einmal aus der Ohrmuschel und aus dem Gehörgang. Das Mittelohr, das kennt jeder, ist das Trommelfell. Die drei ganz, ganz kleinen Gehörknöchelchen, Hammer, Amboss und Steigbügel. Und dann zum Innenohr gehört natürlich die Cochlea, die Schnecke und aber auch das Gleichgewichtsorgan. Und im inneren Gehörgang laufen dann der Gleichgewichtsnerv, der Hörnerv und der Gesichtsnerv. Der Schall kommt als Druck, als Schallwelle und wird gebündelt von der Ohrmuschel, trifft dann aufs Trommelfell und dort findet dann letztendlich eine Umwandlung statt von der Welle zu einem gerichteten Signal über die Ossikel, die dann am Ende dazu führen, dass der Stapes sich in das Innenohr hineindrückt und dort die Flüssigkeit, die sich dort befindet, in Schwingungen versetzt. Die geht entlang der Hörschnecke und es führt dazu, dass die Haarzellen im Inneren der Hörschnecke als sensorisches Organ ausgelenkt werden und das Gehirn arbeitet eben mit Strom und nicht mehr mit Druck. Und hier findet dann die Signaltransduktion statt. Es gibt ein Summenaktionspotenzial und damit können Nerven arbeiten und ja, so wird eben dann das Tonsignal weitergeleitet. Das Besondere an der Cochlea ist, dass man, wenn man sich die Schnecke aufgerollt vorstellt, dass wir hier ein ganz, ganz einfaches Prinzip haben. Wir haben das Prinzip der Tonotopie. Das heißt, vorne im Bereich der Schneckenbasis haben wir hohe Frequenzen und im Bereich der Schneckenspitze, im Inneren der Cochlea, haben wir dann die Tiefentöne, sodass bestimmte Hörstörungen auch tatsächlich bestimmte Muster bei uns in der Diagnostik ergeben. Ja. Also ganz grob unterscheiden wir immer zwischen der Schallleitungsschwierigkeit und der Schallempfindungsschwierigkeit. Und eben Schallleitung, wie gesagt, äußeres Ohr und Mittelohr, zum Beispiel eine Mittelohrentzündung, eine Gehörgangsentzündung, Cholesteatom und eben im Innenohr dann ganz klassisch der Hörsturz, den wir da sehen.
Ja, also Hörsturz, genau, hatte ich selber schon mal, das ist schon lange her, aber das ist sehr unangenehm gewesen. Wollen wir mal ein paar Beispiele für die, ja, die anatomischen Strukturen vielleicht, beziehungsweise für die Schallempfindungsstörung und die Schallleitungsstörung durchsprechen? Ich glaube, das ist hilfreich, wenn man dann so jetzt gerade die anatomischen Strukturen besprochen hat.
Ja, total. Also ich meine, wir fangen am besten mit der Schallleitungsschwierigkeit an, weil da ganz wesentlich dafür ist, dass wir relativ schnell wissen, in welche Richtung das geht. Uns hilft die Ohrmikroskopie extrem dabei. Also letztendlich ist unser Fachgebiet ja mit begründet worden mit Erfindung von Mikroskopen. Erst da konnte man wirklich Feinheiten am Trommelfell unterscheiden. Und wenn wir mit einem Otoskop erstmal das Ohr uns betrachten, dann sehen wir wirklich nur das Trommelfell und alles, was dahinter ist, muss man sich vorstellen. Und klar, Zerumen oder eine Otitis externa, das erkennt man relativ schnell, aber die Tubenbelüftungsstörungen, die chronische Mittelohrentzündung, da braucht man viel Erfahrung. Da ist die Mikroskopie ein ganz wesentlicher Teil und wir haben da wirklich völlig unterschiedliche Befunde, die wir sehen. Am Trommelfell kann man kleine Bläschen erkennen als einfacher Paukenerguss. Wir können wirklich eine eitrige Entzündung sehen als klassische Otitis media. Wenn wir Blasen zwischen den einzelnen Zellschichten des Trommelfells sehen, dann ist das eher ein Hinweis auf eine virale Entzündung. Und eben chronische Entzündungen zeigen sich dann durch Löcher, durch Granulationspolypen oder durch Abschilferungen im Bereich des Trommelfells. Der zweite Schritt bei der Diagnostik für uns von den verschiedenen Erkrankungen ist dann tatsächlich die Tonaudiometrie und sind die Stimmgabelversuche, die wir durchführen. Und bei einer Schallleitungsschwierigkeit sehen wir, dass die Knochenleitung, also wenn wir den Ton über den Knochen anbieten, eben sich anders verhält als die Luftleitung. Und in der Tonaudiometrie sieht man eben den Abstand zwischen den beiden Kurven dann.
Die Tonaudiometrie, kannst du das vielleicht kurz beschreiben? Also ist das diese Diagnostik, wo man den Kopfhörer aufbekommt und dann sozusagen auf den Knopf drücken muss, wenn man den Ton wahrnimmt? Ist das richtig?
Ja, genau. Also letztendlich ist das unsere Brot- und Butter-Diagnostik, die wir in jeder Praxis und in jeder Klinik durchführen. In den Kliniken wird das tatsächlich von Audiologen oder Audiometristen gemacht, in den Praxen meistens von speziell geschulten medizinischen Fachangestellten, die das durchführen. Und erstmal die Kopfhörer, die man auf den Kopf bekommt, das nennt man Luftleitung. Mhm. Und der Schall wird eben dann über den Schallleitungsapparat auf das Innenohr übertragen. Und das ist gar nicht so einfach. Und zwar sowohl das durchzuführen als Untersucher, aber als auch zu untersuchen, da richtig anzugeben. Denn es geht wirklich dabei um die Schwelle. Wann hört man gerade eben den Ton? Und ich habe das immer früher spaßeshalber gemacht bei so einem Untersuchungskurs, den ich in meiner Assistenzarztzeit durchgeführt habe, dass ich das gleiche Ohr von verschiedenen Studenten habe untersuchen lassen. Und da saßen dann wirklich junge, gut hörende und schlaue Menschen vor einem. Und es kamen wirklich die große Unterschiede teilweise raus, ne? Weil das einfach wirklich ein subjektiver Hörtest ist. Ist, ne? Also das ist, muss man sich dabei immer überlegen. Es gibt Störquellen, es gibt spezielle Audiometriekabinen, die möglichst luftabgedichtet sind, aber im freien, also ja, im Betrieb oder auf dem Konsil, auf der Intensivstation zum Beispiel, gibt es sowas nicht, ne? wenn man auswärts irgendwo ist. Das heißt, das ist was, wo man als ja, Untersucher schon behutsam mit umgehen muss. Und eben bei einer Schallleitungsschwierigkeit würden wir sehen, dass Luftleitung dann zum Beispiel um 30, 40, maximal 50, 60 Dezibel, also 50 Dezibel ist eigentlich ein Schallleitungsblock, maximal 50 Dezibel abgefallen ist. Bei einer reinen Mittelohrentzündung sind es zum Beispiel ungefähr 30 Dezibel beim Paukenikus, was wir da sehen. Und die Referenz dazu ist immer die Knochenleitung. Denn bei der Knochenleitung wird der Kopfhörer direkt hinten aufs Mastoid aufgesetzt und der Schall umgeht eben den ganzen Schallleitungsapparat und geht direkt in die Hörschnecke hinein. Und wir haben dann hier einmal eine Diskrepanz zwischen den beiden Kurven.
Ist das ein anderer Sensor bzw. ein anderer Apparat, der diese Schallwellen aussendet? Oder ist es sozusagen genauso der gleiche Kopfhörer?
Nee, ein anderer Kopfhörer.
Das ist ein anderer Kopfhörer.
Das ist ein komplett anderer Kopfhörer, genau.
Okay. Ja. Du hattest gerade schon den Stimmgabelversuch, den ich noch aus meiner Studienzeit erinnern kann, angerissen. Also Weber und Rinne sind das ja. Wenn wir jetzt schon mal gerade bei der Diagnostik sind, hast du Lust, da nochmal was zu sagen, wie man die durchführt und welche Aussagekraft die haben? Ist das auch genauso, gehört das genauso zu der Standarddiagnostik bei Hörstörungen?
Sogar noch viel unmittelbarer als die Tonaudiometrie, weil wir die wirklich als Ärzte in der Regel sofort und selber durchführen. Und ich erkläre das immer, dass diese Stimmgabelversuche mir wirklich geholfen haben in meinen Nachtdiensten, weil wenn ein Patient mit Ohrenschmerzen gekommen ist, dann ist das ja schon wirklich eine Routinearbeit, wo man möglichst wenig aufgeregt sein möchte und möglichst schnell wieder danach auch ins Bett gehen will um 2 oder um 3 Uhr. Aber wo man eben auch Obacht geben muss, dass man nicht zum Beispiel einen Hörverlust im Innenohr, also eine kombinierte Schwierigkeit übersieht. Also wenn die Toxine im Innenohr dann irgendwann angekommen sind von der Mittelohrentzündung, dann muss man nachts eigentlich noch eine Paracentese machen und ein Paukenröcheln legen und eine Operation durchführen. Und da hilft tatsächlich der Weber-Versuch und auch der Rinne-Versuch unmittelbar. Denn wir können hier ganz wunderbar unterscheiden, hat jemand eine Schallleitung oder eine Schallempfindungsschwierigkeit. Beim Weber-Versuch wird die Stimmgabel angeschlagen und in der Mitte vom Kopf aufgesetzt. Das ist normalerweise direkt auf dem Kopf, aber man kann es eben auch auf die Stirn setzen oder auf das Kinn. Und der Normalhörende nimmt den Ton jetzt mittig wahr, weil der Schall eben über den Knochen in beide Ohren gleichmäßig geleitet wird. Man muss ein einseitiges Problem haben, damit der Weber auffällig ist. Jetzt gibt es eben zwei Optionen, entweder eine Schallempfindungsschwierigkeit, dann wird der Patient den Ton auf der kranken Seite leiser wahrnehmen oder nimmt den also nur auf der gesunden Seite wahr, so wie man es erwarten würde, wenn man eine Hörminderung hat. Aber es ist immer wieder dann bei einer Schallleitungsschwierigkeit genau das Gegenteil und wieder immer schön zu sehen, wie die Patienten dann ganz verdutzt gucken, wenn sie den Ton auf einmal im kranken Ohr wahrnehmen. Das liegt daran, dass der Schall prinzipiell genau gleich über den Knochen in beide Ohren geleitet wird, dann aber der Abtransport gestört ist, ne, weil halt eben Flüssigkeit im Mittelohr oder im Gehörgang sind. Das kann man selber auch mal simulieren, indem man dann eine Stimmgabel hat, die einfach sich selbst auf die Stirn setzt und den Ton mittig wahrnimmt und dann einfach das Ohr zudrückt, zuhält. Dann passiert genau das, dass der Ton immer in die Seite hineinkommt. Und das war für uns natürlich total wichtig. Wenn wir zu einem Patienten mit Ohrenschmerzen gerufen worden sind, dann ist die Differentialdiagnose die meiste, entweder Otitis externa oder Otitis media. Und Das kann man auch relativ schnell rausbekommen beim Reinschauen. Wenn man das Trommelfell nicht sieht, dann ist in der Regel einfach die Otitis externa das Problem. Wenn man das Trommelfell sieht und es ist gerötet, ist es klar, wenn eine Mittelohrentzündung, eine Form von einer Mittelohrentzündung. Und wenn dann der Weberversuch auch einfach auf eine Schallleitungsschwierigkeit hindeutet, dann weiß man, okay, ich bin entspannt, ich kann den Patienten jetzt adäquat behandeln und wieder ins Bett gehen. Aber wenn dann eben herauskommt, der Weber ins andere Ohr, dann weiß man, okay, hier müssen wir jetzt zur Tat schreiten.
Und der Rinneversuch?
Ja, der Rinneversuch vergleicht nicht beide Ohren miteinander, sondern vergleicht das Ohr, also jedes Ohr einzeln. Beim Rinneversuch machen wir uns eben auch zunutze, dass die Luftleitung, der Knochenleitung prinzipiell ein Stückchen überlegen ist beim Normalhörenden. Die Stimmgabel wird angeschlagen, wird hinten aufs Mastoid aufgesetzt und dann wartet man, bis der Ton verklungen ist. Und wenn man dann die Stimmgabel noch vors Ohr setzt, wird der Ton wieder wahrgenommen beim Normalhörenden. Bei jemandem, der eine Schallempfindungsschwierigkeit hat, übrigens auch. Insgesamt geht der ganze Ablauf dann deutlich schneller, weil er den Ton hinter dem Ohr natürlich leiser hört und dann ist er eher weg. Und dann, wenn man nicht so viel Zeit hat, kann man das auch ganz pragmatisch machen. Man sagt, man schlägt die Stimmgabel an, drückt die hinten aufs Mastoid, nimmt die vors Ohr und fragt, wo war es lauter? Aber das ist nicht ganz so genau. Ja, aber das ist eine kleine Abkürzung dabei. Bei einer Schallleitungsschwierigkeit ist es dann eben so, wenn wir den Ton dann hinten über den Knochen haben und dann vors Ohr nehmen, dann wird er vor dem Ohr eben nicht mehr wahrgenommen.
Bevor wir jetzt vielleicht, es tut mir leid, wenn ich so ein bisschen hin und her springe, aber bevor wir jetzt vielleicht nochmal zu Otitis media und Otitis externa beziehungsweise Erkrankungen im Innenohr kommen. Ich wollte dich nur mal fragen, du hast gerade gesagt, das Problem mit der Tonaudiometrie ist ja, dass das sehr subjektive Untersuchungsmethoden sind. Was heißt sehr? Also das sind, auf jeden Fall muss der Patient mitmachen. Gibt es eigentlich auch objektivierbare oder sehr viel neutralere Untersuchungsmethoden, die ihr zur Verfügung habt?
Ja, glücklicherweise, ne? Denn ich meine, gerade bei Hören ist ja immer wieder auch die Möglichkeit des Patienten zu aggravieren, um sich vielleicht dann einen Vorteil irgendwo bei Berentung oder sowas zu erschaffen. Und früher waren da sehr, sehr aufwendige Testverfahren notwendig. Also hat man im überschwelligen Bereich mit Tönen oder mit Sprache gearbeitet, um dann genau herauszubekommen, ob denn das Tonaudiogramm mit diesem Sprachaudiogramm zusammenhängt. Und mittlerweile kann man das deutlich eleganter machen über objektive Testverfahren. Was ja standardmäßig schon bei kleinen Kindern gemacht wird, ist die Tympanometrie, Impedanzaudiometrie. Das heißt, da wird letztendlich das Reflexionsverhalten des Trommelfells überprüft. Und ich erkläre das gerne mit dem Bild von der Trommel und von dem Tisch. Ja, also wenn wir eine Trommel haben, die ganz normal mit Luft oder gespannt ist, das Trommelfell, und ich haue mit der Pauke, mit dem Schlegel auf die Pauke, dann drückt sich dieses Trommelfell so ein bisschen ein. Und das Gleiche passiert eben im Ohr. Wenn ich eine Schalldruckwelle auf das Ohr gebe, dann bewegt das Trommelfell sich ein Stück. Und die Reflexion davon kann man messen. Und das sieht dann aus wie ein kleiner Berg, ja, so wie so ein Gipfel, wie das Matterhorn. Wenn aber Wasser hinterm Trommelfell ist, dann ist das so, als ob ich auf den Tisch schauen würde. Da bewegt sich einfach nichts. Und dann haben wir eine flache Kurve. Damit kann man sofort objektivieren, ob jemand eben ein Problem im Mittelohr hat bei der Schallübertragung. Auch einen Unterdruck am Trommelfell kann man sehen dabei. Das ist ganz essentiell für uns oder für die Pathogenese von Ohrerkrankungen, ist ja die Funktion der Belüftung über die eustachische Röhre, die Ohrtrompete. Und hier sehen wir zum Beispiel dann, dass das Tympanogramm letztendlich einfach im negativen Bereich ist, also einen Unterdruck anzeigt. Kombiniert dazu haben wir den Stapedius-Reflex. Der wird auch immer mit ausgelöst. Da sind wir so ein Schutzreflex, der letztendlich unser Innenohr vor kurzen, lauten Geräuschen schützen soll. Wir arbeiten hier im Bereich von ca. 95 Dezibel. Da wird der Ton aufs Mittelohr gegeben und über den Hirnnerv, über den Hörnerv und über die Efferenz, den Gesichtsnerv, kommt es dann zu einer Kontraktion von dem Musculus stapedius auf beiden Seiten und dadurch wird eben der Steigbügel, oder die ganze knöchelchen Kette wird versteift, wird angespannt. Und wir haben hier einen Schutz vor lauten Tönen und eben auch diesen Reflexbogen können wir messen. haben wir den zweiten objektiven Hörtest, den wir wirklich schon bei Säuglingen durchführen können. Und was wir seit einigen Jahren, ich glaube seit 15 Jahren ungefähr, ja wirklich regelhaft durchgeführt wird, ist die sind die otoakustischen Emissionen, gerade auch bei Säuglingen, zum Beispiel im Rahmen von einem Neugeborenen-Hörscreening. An der Klinik war es natürlich schon viel länger Routine. Das sind letztendlich mit einem ganz, ganz sensiblen Mikrofon wird am Gehörgang werden Tonsignale aufgenommen, die als Reaktion auf ein Geräusch von den Haarzellen, von den äußeren Haarzellen produziert werden. Also wenn die sich bewegen und als Reaktion auf die Schallwelle eben, dann ist das selber ein Geräusch, was man eben von außen wahrnehmen kann. Und da gibt es eben zwei verschiedene Verfahren, einmal die TOAEs und die DPOAEs. Und mit denen können wir ganz zuverlässig erkennen, ob jemand schlechter als 35 Dezibel oder besser als 35 Dezibel hört. Wir können erkennen, ob jemand dann besser als 50 Dezibel hört, sodass wir wirklich mit zwei einfachen Testverfahren eben erkennen können, hat jemand Normgehör, hat jemand eine leichtgradige oder eine mittelgradige Schwerhörigkeit.
Das hört sich echt verrückt an, dass man hören kann, wie sich die Sinneszellen bewegen, also die Hörzellen bewegen. Das ist sehr, sehr verrückt. Ja.
Gut, für uns ist es immer nur eine Kurve, die wir dann sehen, die wir interpretieren müssen, aber es ist tatsächlich total spannend. Und was natürlich die Königsdisziplin, das kommt dann aus eurem Bereich, das haben wir uns von einem Neurologen abgeschaut, sind dann die evozierten Potenziale, die Hirnstammaudiometrie. Also da wird dann es gibt zwei Möglichkeiten, das zu machen. Wenn man die Schwelle objektivieren kann, nähert man sich halt eben mit Geräuschen eben der Hörschwelle an und misst dann, bis zu welcher Schwelle dann wirklich messbare Hirnströme da sind. Aber das ist tatsächlich vor allen Dingen bei zum Beispiel bei Kindern oder bei Leuten, die hochgradig schwerhörig sind und nicht so gut mitarbeiten können. Wenn wir wissen wollen, wo liegt denn wirklich genau die Hörschwelle, dann macht man sowas. Aber wo es viel häufiger angewendet wird, ist tatsächlich, wenn wir unterscheiden wollen, ist das Problem in der Cochlea oder dahinter. Denn wir messen damit im überschwelligen Bereich die Reizweiterleitung zwischen den einzelnen Stationen der Hörbahn und können dann zum Beispiel bei Seitendifferenz sagen, ist das adäquat oder ist die Leitung zu lange und könnte zum Beispiel ein Akustikusneuronom dahinter stecken, also ein Tumor, der auf dem Hörnerv ist.
Wir haben das gerade so ein bisschen vielleicht übersprungen, aber wann ist man eigentlich, oder was sind eigentlich die Schwellen der Norm oder die Normwerte des Hörens? Wann hört man normal, wann hört man nicht normal?
Ja, also man sagt 25 Dezibel ist so die Grenze, die wir als normal hörend bezeichnen. Mhm. In der klinischen Routine ist das schon mal 30 Dezibel. Es gibt Studien, die hier in Deutschland ungefähr 20% schwerhörig festgestellt haben. Und die haben bei 40 Dezibel das gemacht, weil bis dahin letztendlich die geringere Schwerhörigkeit ist und alles, was da drüber ist, eben mittelgradig. Aber wir sagen 25 Dezibel besser, das ist wirklich normal hörend. Wobei ich das ja vorhin schon mit dem Erwachsenwerden angedeutet habe, normal hören für 20-Jährige. Im Laufe des Lebens wird das relativ schnell in den hohen Frequenzen schlechter. Da fallen wir ab. Und bei uns im Audiogramm in der Routine ist immer eine altersentsprechende Normkurve, an der wir uns orientieren. Also diese Presbyakusis, dass der Hochtonbereich schlechter wird, das fängt eben schon ab 30, 40 an, dass man da wirklich Einschränkungen sehen kann. Aber davor sagen wir auf jeden Fall 25 Dezibel pantonal. Geringgradig schwerhörig sind 26 bis 40 Dezibel. Und das ist eigentlich keine große Beeinträchtigung. Wenn das einseits ist, dann merkt man das schon, dass da ein Unterschied ist. Aber die Patienten werden ganz normal ihrem Alltag wieder noch weiter nachgehen können. Wenn eine mittelgradige Schwierigkeit, sagt man 41 bis 60 Dezibel, und da fängt es an, dass es wirklich im Alltag dann beeinträchtigt oder man beeinträchtigt ist. Also je lautes Sprechen wird dann etwa ein Meter vor dem Ohr noch verstanden. Aber ja, man muss sich schon wirklich Mühe geben, das merkt man. Ja. Hochgradig schwierig sind dann 61 bis 80 Dezibel. Und da kann das schon sein, dass ein Patient einem wirklich das eine Ohr noch entgegenstreckt, weil er sagt, ich brauche wirklich das bessere Ohr, sonst verstehe ich das nicht. Und alles darüber hinaus ist dann nahezu Taubheit.
Die Zahlen zur Häufigkeit von Hörstörungen, die sind ja gravierend, würde ich jetzt mal sagen. Kann man das nachweisen, dass es einfach an unserer Umwelt liegt, dass wir so viel laute Geräusche in unserer Umwelt haben mittlerweile? Also ist da ein klarer Zusammenhang nachweisbar?
Das ist total schwer, weil der Zusammenhang ist da, ja. Also alleine durch unser Freizeitverhalten mit Kopfhörern sind viele junge Leute, von denen wir wissen, dass wenn die das über 5 bis 10 Jahre Musik halt über 85 Dezibel hören, das kennen wir aus der Lärmschwierigkeit im beruflichen Bereich, dann kriegt man einen nachweisbaren Hörschaden. Nur ist der Prozess schleichend und dadurch, dass das Gehör ansonsten in diesem Alter ja einfach noch gut ist, kann das sein, dass man das gar nicht so richtig merkt. Aber alle, die einen Lärmschaden haben, werden das deutlich früher merken als die Leute um einen rum, die eben da wirklich ihr Gehör geschont haben. Denn wenn dann die Altersschwierigkeit einsetzt, die betrifft den Hochtonbereich, der Lärmschwierigkeit ist so diese klassische Senke bei 4 Kilohertz, dann summiert sich das schon auf. Und dann hat man deutlich früher ein Hörgerät als die Leute um einen rum. Ja, also da muss man schon aufpassen und es wird sicherlich nicht kleiner, das Problem.
Kannst du mal ein paar Zahlen sagen? Also wenn man jetzt Deutschland betrachtet, ja. wie viele Leute sind da so betroffen?
Ja, ich habe eine Studie von 2010 in meinem Kopf. Da sagt man, dass im Bereich mittelgradig und geringgradig Schwierigkeit, das sind so 13, 14 Millionen. Und dann eben hochgradige Schwierigkeit bis Taubheit sind es fast 1,5 Millionen in Deutschland. Man das merken würde. Ja. Aber das Spannende ist eben, finde ich, dass man dass das für uns erstmal in unserem Alter noch nicht so relevant wird, aber dass das je älter man wird, desto relevanter wird das Ganze. Und Hören ist eben nicht einfach nur, ich muss im Berufsleben irgendwie funktionieren, sondern Hören ist tatsächlich ja auch gerade für die ältere Generation, ich bin überhaupt noch irgendwie im Sozialleben. Und ich finde, das ist für uns ein Riesenproblem, dass Hörgeräte zum Beispiel einfach so ein schlechtes Image haben. Also ich vergleiche das total gerne mit der Brille, ne? Wenn man sich irgendwie anschaut, eine Brille darf nicht groß genug sein, die ist ein Mode-Accessoire, das ist ein Statement. Und trotz Earpods und stylischen Kopfhörern, die es aktuell gibt, ist das Hörgerät weiterhin Stigmata. Also wer ein Hörgerät trägt, der ist alt und der fühlt sich auch so. Und das ist schade. Denn ich versuche das immer so zu sagen, das Hörgerät selber lässt dann vielleicht alt aussehen, aber es hält jung. Und zwar einmal die wirklich älteren Leute, die dadurch an ihrem Sozialleben länger teilnehmen können, die halt dann eben noch weiter ins Theater gehen, die sich mit ihren Freunden zum Essen gehen treffen und die sich auch darauf freuen, eben zu den Familienfesten zu gehen. Aber es ist auch für jemanden mit Hörsturz zum Beispiel relevant, der eben noch mitten im Berufsleben steht, der abends nach Hause kommt und hatte sich Konferenzen und ist einfach platt. Und hier kann ein gutes Hören tatsächlich dafür sorgen, dass man deutlich entspannter abends nach Hause kommt und leistungsfähiger ist.
Das erinnert mich an die Diskussion mit meinen Patientinnen und Patienten, was einen Rollator betrifft. Also das ist ja auch was den Aktionsradius deutlich vergrößert und das Sturzrisiko senkt. Und da sagen die Patienten ja auch immer, nee, also damit möchte ich mich nicht zeigen in der Öffentlichkeit.
Ja.
Otitis externa und Otitis media hast du schon angesprochen. Das sind ja häufige Krankheitsbilder, die du siehst. Gibt es noch ein paar andere häufige Ursachen für Hörstörungen, die du vielleicht noch so ein bisschen mit uns besprechen kannst?
Also das häufigste ist sicherlich in der Praxis der Ohrenschmalz. Ne? Also alle die Assistenzärzte, die in der Klinik sind und nachts irgendwie aufstehen, um Leuten die Ohren sauber zu machen, denen graut es immer davor, irgendwann in die Praxis zu gehen, weil man sich das einfach so vorstellt, dass man den ganzen Tag nur noch Ohrenschmalz wegmachen muss. Das ist glücklicherweise nicht so. Also es ist natürlich ein Teil der Arbeit, aber es ist nicht der alleinige Teil. Und ich sage immer, wenn Patienten schämen sich manchmal, wenn die kommen, und dann sage ich immer, sie müssen sich keine Sorgen machen. Ich weiß, dass ich auch in 30 Jahren noch hier sitze und Ohrenschmalz entferne, denn wenn wir alle durch Roboter und künstliche Intelligenz ersetzt worden sind, ist das immer noch ein ziemlich banales Problem, das uns weiterhin beschäftigen wird. Und Wattestäbchen wollen wir nicht, ne? Weil das ist ja immer klassisch, man ist irgendwo im Urlaub und das Ohr fängt an zu jucken, man nimmt die Wattestäbchen und schiebt einfach den Berg immer nur weiter bis vors Trommelfell. Wenn man dann Pech hat, kriegt man noch wirklich eine Entzündung. Und wir können es halt eben unter Sicht entfernen. Das ist auch eigentlich ganz schön, weil die Patienten dann ja super schnell ganz glücklich sind, weil die Hörminderung eben innerhalb von ein paar Sekunden wieder erledigt ist. Also das ist tatsächlich so wirklich eine der häufigsten Sachen. Und die Otitis externe ist damit ja eigentlich verknüpft. Ne? Also wenn jemand seine Ohren übermäßig reinigt, dann kommt es zu einem Gewebeschaden und die Erreger können eindringen und für eine Entzündung sorgen. Und für uns im Bereich Schallleitungsschwierigkeit, letztendlich in den Kliniken, eines der Hauptprobleme ist dann eigentlich die chronische Mittelohrentzündung. Also wenn eine akute Mittelohrentzündung ist, dann da fragt man sich, gibt man Antibiotika, ja oder nein, aber in der Regel braucht man es nicht. Aber es ist ja eine Erkrankung, die wirklich gut zu handeln ist. Aber die chronische Mittelohrentzündung, Patienten, die dann operativ behandelt werden und immer wieder revidiert werden, weil die Prothese dann doch nicht richtig sitzt, das ist dann schon nochmal ein größeres Problem. Bei einer akuten Mittelohrentzündung ist natürlich immer gefürchtet die Mastoiditis. Ja, ich meine, das ist das, was bei uns in den Lehrbüchern drinsteht, akute Mastoiditis mit Abszess in den Sternocleidomastoideus oder ins Gehirn oder eben mit einer Thrombose. Das sieht man zum Glück sehr, sehr, sehr selten, weil wir eben rechtzeitig mit Antibiotika behandeln. Aber früher war das ein großes Problem. Wenn dann doch die Mastoiditis diagnostiziert ist, dann wird das Mastoid aufgebohrt, die Entzündung wird ausgeräumt und die Patienten werden IV-antibiotisch behandelt. Ich überlege mal, ich habe sicherlich auch ein paar schwere Verläufe mal gesehen, wo eben dann zum Beispiel die Meningitis oder der Hirnabszess entstanden ist. Das wirst du dich sicherlich auch erinnern können. Der eine oder andere Ältere wahrscheinlich, der sowas hat, aber das ist zum Glück wirklich bei der Häufigkeit, die wir einfach als Mittelohrentzündung haben, doch sehr, sehr, sehr selten. Und das muss man sagen, in der HNO als Allgemeinmediziner oder als Arzt, der jetzt sich nicht mit HNO beschäftigt, muss man ja nicht so wahnsinnig viel für sein Leben mitnehmen. Das ist ja schon ein sehr spezielles Fach. Aber ich habe das Gefühl, dass diese wichtigen Sachen, die bei uns da sind, also Komplikationen nach einer Sinusitis, Karzinom im Kehlkopf oder eben Komplikationen von Otitis media, dass das bei all den Fachkollegen wirklich immer drauf ist und man auch rechtzeitig die Kollegen ruft und uns dann irgendwie gucken lässt, ob das da in die Richtung geht oder nicht.
Du hattest gerade gesagt, operative Therapie von chronischen Mittelohrentzündungen. Da macht man was genau? Kannst du das nochmal kurz sagen?
Ja, Feinmechanik.
Feinmechanik, ja.
Feinmechanik. Also, das ist, tatsächlich, also das Trommelfell sind ja wirklich nur ganz wenige Zellschichten. Und bei einer chronischen Mittelohrentzündung oder bei einem Cholesteatom kommt es letztendlich ja zur Versprengung vom Plattenepithel durch den chronischen Unterdruck ins Mittelohr und dann wird die Gehörknöchelchenkette angegriffen und muss dann führt zu einer Schallleitungsschwierigkeit. Man entfernt das Cholesteatom und dann eben auch die zerstörten Strukturen. Das heißt, da werden die Mittelohrknochen zum Teil abgebaut und die müssen ersetzt werden. Da hat man früher, bevor es Prothesen gab, musste man dann wirklich aus den erhaltenen Anteilen vom Hammer oder vom Amboss eben dann den Abstand zwischen Trommelfell und Stapes überbrücken. Mittlerweile gibt es winzig kleine Prothesen, die sind wenige Millimeter groß und die werden dann interponiert. Und man versucht natürlich so viel vom natürlichen Knochen zu erhalten, wie geht. Aber das geht auch total. Ne? Also dass dann wirklich auf dem Trommelfell ein kleiner Knorpelchip gesetzt ist. Unter diesem Knorpelchip sitzt dann eben die Hörprothese und die setzt dann am Stapes zum Beispiel an. Und selbst der Stapes selber, ne? Also bei der Otosklerose, das ist ja Erkrankung, wo der Stapes fixiert wird und nicht mehr richtig in die Cochlea hineinschwenken kann. Das ist eigentlich eine der wenigen Erkrankungen, wo wir am Trommelfell überhaupt nicht sehen können und der Patient hat trotzdem eine Schallleitungsschwierigkeit. Da muss man den Stapes ersetzen und das ist hat trotz aller Technik, die wir haben, ob dann Laser genutzt wird, um die Fußplatte zu durchtrennen, dann haben wir ein Risiko von ungefähr 1% zu ertauben im Rahmen von dieser Operation. Also Ohrchirurgie ist nicht so ohne.
Das kann ich mir vorstellen, bei der Größe der anatomischen Anteile, mit denen man da zu tun hat. Ne?
Und vor allen Dingen, weil ja auch dann das Grundproblem nicht so richtig angegangen wird. Ne? Also die Basis dabei bei einer chronischen Mittelohrentzündung ist einfach, dass die Belüftung nicht gut funktioniert. Und wir reparieren ja an der Statik des Ohrs, aber wenn man nicht die entscheidenden Teile des Trommelfells mit verstärkt hat, dann kann das eben wiederkommen, ne? Das Prothesenverrutschen zum Beispiel.
Wann muss man eine Paracentese machen? Also wann muss man sozusagen fenstern, wann muss man das Trommelfell eröffnen und ein Paukenröhrchen legen?
Also das war eben, was ich vorhin gesagt habe, bei so Wort, wenn ich einen Hinweis auf eine Innenohrbeteiligung bei einer Mittelohrentzündung habe,
okay,
dann wird das, sorgen wir dafür, dass eben das Trommelfell entlastet wird und die Flüssigkeit entfernt wird. Aber bei chronischen Paukenergüssen oder chronischer Mittelohrentzündung gibt es auch teilweise bei Erwachsenen, aber natürlich in der überwiegenden Mehrzahl bei den Kindern, ne, die einfach das Pech haben, dass sie ja eine sehr aktive Rachenmandel noch haben, die Adenoide oder Polypen. Und dass die eben genau da sitzen, wo unsere Belüftungstunnel enden, also die Eustachioröhre, die setzen die zu. Die Kinder haben per se dann einfach mit jedem Schnupfen eine chronische Belüftungsstörung, die dann nach Abklingen des Schnupfens ein bisschen besser wird, aber dann, wenn der nächste Kita-Infekt draufsetzt, dann sich wieder zusetzt. Und bei den Kindern kommen wir häufig nicht drum rum, dann eben dann doch die Polypen zu entfernen und einen Schnitt ins Trommelfell zu setzen. Und die Ursache ist ja entfernt mit den Polypen. Das heißt, ein Paukenröhrchen muss man eigentlich nur legen, wenn da wirklich schwere Entzündungen am Ohr vorliegen. Also wenn wir sehen, dass das, was wir absaugen, nicht einfach nur Wasser ist, sondern wirklich dicker, zäher Schleim, dann legen wir ein Paukenröhrchen rein. Es gibt leider keine schöne konservative Alternative, sodass man da immer vorsitzt, was macht man? Also man kann ein Cortison-Nasenspray geben, aber das hilft dann auch wirklich nur, wenn die Kinder Polypen haben, wenn die halt schon mal adenotomiert waren und haben immer noch einfach eine gestörte Belüftung. Dann bleibt einfach nur abzuwarten, bis dieses Problem sich irgendwann von selbst erledigt. Ja, also dass man es nach dem 7. Lebensjahr noch regelmäßig macht, das passiert eigentlich nicht, das sind wirklich Ausnahmefälle, aber so zwischen 2 und 5, 6, also vor dem Schulalter, wird das doch regelhaft durchgeführt, weil eben Abwarten nicht immer eine gute Alternative ist, ne? Weil Hören auch in dem Alter eben ganz besonders wichtig ist, um halt eine gute Sprachentwicklung zu gewährleisten.
Ich hatte als Kind dauernd Mittelohrentzündung. Ich habe auch Paukenröhrchen bekommen.
Ja, also ich kann mich tatsächlich bei mir auch erinnern, wie mein Papa mich nach meiner Polypenentfernung vom Krankenhaus zum Auto getragen hat. Also auch das habe ich auch immer noch im Kopf. Ja, und wenn man oben, das ist ja ganz, ganz, ganz viel. Natürlich ist früher auch noch viel unkritischer mit Operationen umgegangen worden als heute. Also pädiatrische Narkosen ist natürlich ein großes Thema mittlerweile. Aber es ist ein Eingriff, der eben ungefähr 20 Minuten dauert in der Kombination und wo die Narkose keine größere Gefahr darstellt im Vergleich zu dem Nutzen, den wir eben da haben. Selbst wenn es selbst limitiert ist, ist diese Phase der Sprachentwicklung und der Entwicklung des Kindes eben so, so, so wichtig, dass gutes Hören ja da einfach entscheidend ist. Und Hören ist ja nicht nur, ich lerne Sprache, sondern Hören ist eben auch, Mensch, warum ist die Mama gerade so laut? Ohne zu wissen, dass die Mama einen halt schon dreimal vorher ganz leise angesprochen hat. Und das Kind ist dann einfach verdutzt und wird schneller wütend zum Beispiel. Ne? Warum denn Mama auf einmal laut ist und nicht entspannt? Ja, einfach, weil man es nicht vorher wahrgenommen hat.
Kannst du noch mal erklären, was ein Cholesteatom ist? Das ist noch nicht so ganz klar für mich, ehrlich gesagt.
Also das Trommelfell hat im oberen Bereich letztendlich so eine Stelle, die relativ leicht sich einzieht, wenn wir einen Unterdruck haben. Und die äußere Schicht des Trommelfells ist ja ganz normal das Plattenepithel, das Haut. Innen drin haben wir dann ja Schleimhaut, wie Mittelohrschleimhaut. Und das kann sich so weit wirklich einziehen, dass diese schuppende Haut im Mittelohr landet und dann eben den Gehörgang und die Ossikel auffrisst tatsächlich. Also es ist wie so eine, ja, am einfachsten stellt man sich das vor, von dem Schaden her wirklich wie so ein Tumor, der Sachen zerstört, aber es ist einfach nur Plattenepithel, was da, oder Entzündung, chronische Entzündung, die das eben auffrisst.
Okay, verstanden. Wollen wir noch einmal vielleicht zum Schluss den Hörsturz thematisieren?
Ja, gerne. Das ist ja letztendlich mit unsere häufigste Erkrankung des Innenohrs, der Hörsturz. Und ich glaube, sie ist halt auch deswegen einfach so häufig, weil das ja einfach unsere Ausrede sein kann, indem wir sagen, wir wissen nicht, was der Patient hat. Also der Hörsturz ist ja definiert einfach als einseitige Schwerhörigkeit, kurzfristige Schwerhörigkeit, wo wir keine andere Ursache finden. Und keine andere Ursache heißt, das Einzige, was wir so wirklich nachweisen können, sind dann natürlich Traumata akustisch, aber das berichtet einem der Patient in der Regel, dass da irgendwas vorher passiert ist, sei irgendwie eine Explosion oder auch tatsächlich irgendwie ein Unfall oder sowas. Und Entzündungen. Also wir haben die neurotropen Erreger, die wir da regelmäßig testen und abklären, aber warum dann irgendwie eine metabolische inflammatorische oder eine Perfusionsstörung oder irgendwas auftritt, die eben dazu zu einer einseitigen Hörminderung führt, das können wir noch nicht so genau sagen. Und dann bleibt der Hörsturz eben allein deswegen sehr, sehr häufig. Das Gute ist, dass wir hier häufig eine Spontanremission haben und wir geben den Patienten Cortison. Da gibt es die Möglichkeit, das über die Vene zu geben, als Tabletten zu geben oder auch ins Trommelfell direkt hineinzustechen, wenn zum Beispiel Patienten Diabetes haben und irgendwie nicht hochdosiert Cortison bekommen können. Und am Ende bleibt dann eben zu hoffen, dass sich es dadurch ausreichend erholt.
Diagnostisch, was machst du mit den Patienten?
Ja, also wir haben tatsächlich so ein festes Schema bei uns, ne, dass die halt eben erstmal die komplette Hördiagnostik bei uns eben durchbauen, sowohl subjektiv als auch objektiv, um das zu verifizieren, dann eben die Blutabnahme. Und jeder Hörsturzpatient, wenn das nicht weggeht, wird nochmal einbestellt und kriegt auch ein MRT, um dann wirklich ein Akustikusneurinom auszuschließen. Immer mal wieder als Zufallsbefund tatsächlich, dass man das sieht.
Und in der Diagnostik gibt es da typische Befunde, die man da verifizieren kann, die man objektivieren kann?
Also beim Hörsturz haben wir ja eine klassische Schall, es ist der Klassiker, die Schallempfindungsschwierigkeit. Na, und dann gibt es verschiedene Muster. Es kann im Tieftonbereich eine Tieftonhörstörung sein. Die Prognose ist dann tatsächlich ganz gut. Wir sehen es auch immer wieder im Hochtonbereich. Wenn man im reinen Mittelgradig hat, dann denkt man immer auch mal an andere Sachen. Ne? Also es kann schon mal sein, warum das vielleicht auch irgendwie eine Schwerhörigkeit aus genetischen Gründen so erstmals auffällt zum Beispiel.
Ich glaube, Pascal, wir machen jetzt hier mal Schluss an dieser Stelle, weil das, ich glaube, für jeden, der nicht regelmäßig mit HNO zu tun hat, das einfach sehr, sehr viel Information war.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt ja noch viele andere Dinge, die man besprechen könnte. Ich denke, wir sollten das nochmal in der zweiten Folge besprechen. Ist das okay für dich?
Ja, na klar, total. Also wir haben ja noch gar nicht über Lärm gesprochen. Wir haben noch nicht über die implantierbaren Hörgeräte gesprochen. Ja. Das ist für gerade für alle in den Kliniken natürlich eine ganz spannende Sache. Und ich glaube, jeder Arzt hat schon mal irgendwie Zieh gehört, dass man so ein Sinnesorgan ja komplett irgendwie ersetzen kann durch Technik. Das ist ja schon außergewöhnlich und lohnt sich bestimmt auch nochmal anzuhören.
Ja, ich würde mich freuen, wenn wir das dann nochmal zusammen schaffen würden, darüber zu sprechen, über Hörgeräte und Lärm und noch viele andere Themen. Aber ja, jetzt an dieser Stelle möchte ich dir ganz herzlich Danke sagen. Und ich persönlich habe wieder sehr viel gelernt. Und das wird sicherlich auch für die Hörerinnen und Hörer gelten. Pascal, bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Ja, freut mich. Vielen Dank für die Einladung und für die Fragen. Das ist ja immer, finde ich, spannend, wie wenn man einen Vortrag vor Fachkollegen, also vor anderen HNO-Ärzten hält, ist das ja immer was ganz anderes als vor fachfremden Kollegen, weil die Fragen auch ganz anders sind, die dann gekommen werden. Also hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Sehr gerne, sehr gerne.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.